Herzlich willkommen zu meinem Verkehrswende-Podcast. Mein Name ist Stefan Kühn. Ich bin grüner Bundestagsabgeordneter und Sprecher für Verkehrspolitik meiner Fraktion. Ich freue mich über euer Feedback, auf Fragen, auf Ideen, gerne auf Twitter und Facebook. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Verkehrswende-Podcasts. Heute mit Katja Meyer. Sie ist die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in Sachsen und die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen zur Landtagswahl. Herzlich willkommen. Du weißt, es gibt immer eine lockere Einstiegsfrage und die lautet natürlich: Was ist dein Verkehrsmittel und warum?
Also ich bin am liebsten und am meisten mit dem Fahrrad unterwegs, aber wenn ich mal entspannen will, dann fahre ich tatsächlich auch gerne mit dem Zug.
Das überrascht natürlich nicht unmittelbar. Apropos Zug, öffentliche Verkehrsmittel, was war denn dein schönstes Erlebnis? Alle haben ja irgendwie immer Erinnerungen, wenn es mal nicht gut läuft, irgendwas schiefgegangen ist, aber was war denn dein schönstes Erlebnis mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
Ich glaube, ich habe nicht das schönste Erlebnis, sondern ich finde es immer großartig, wenn ich mit den Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern ins Gespräch komme. Und das passiert tatsächlich relativ oft, wenn ich mein Kärtchen vom Landtag vorzeige, dass sie dann sagen, oh, jemand aus dem Landtag. Und dann fangen sie an, sozusagen zu erzählen, was sie mit der Bahn erlebt haben, mit ihrem Job. Und als Verkehrspolitikerin kann ich dann natürlich auch immer entsprechend antworten. Und die freuen sich dann auch, wenn da mal jemand Ahnung hat.
Was bedeutet für dich persönlich Verkehrswende?
Für mich bedeutet Verkehrswende, dass ich aufs Auto verzichten kann, weil der ÖPNV einfach super ausgebaut ist, ich gute Radwege habe, die in dem Netz sind, dass ich keine Angst haben muss, dass der Radweg abrupt abbricht, dass alle Verkehrsträger auch gut miteinander verknüpft sind. Ich habe zum Beispiel tatsächlich auch gar kein Auto, ich habe noch nie eins besessen, aber ich habe einen Führerschein. Das heißt, wenn ich tatsächlich mal zu IKEA fahren muss oder in den Baumarkt, dann nehme ich mir einfach ein Carsharing-Auto, funktioniert wunderbar. Aber wir müssen, glaube ich, dahin kommen, dass all diese verschiedenen Verkehrsträger, sei es Bus, sei es Bahn, sei es Fahrrad, sei es Carsharing, einfach gut miteinander vernetzt sind. Ich wohne in Dresden und da ist ja jetzt hier der Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontagne gut vorangekommen mit den Mobilitätspunkten, wo genau das passieren soll, nämlich diese Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsträger. Und ich hoffe, dass hier wir in der Stadt auch schnell vorankommen, dass es nicht bei den Zweien bleibt. Aber ich habe aus verlässlicher Quelle gehört, dass da dieses Jahr mindestens noch 10 dazukommen sollen.
In der Stadt funktioniert das ja schon sehr gut, natürlich mit Luft nach oben. Schauen wir aber mal in eher ländliche Regionen. Ihr habt eine Studie beauftragt, die sich mit der Frage beschäftigt, wie ist es um die Verkehrsinfrastruktur und die Erreichbarkeit der Lausitz verbunden? Das ist ja die Diskussion, was hilft der Lausitz jetzt beim Strukturwandel? Welche Infrastruktur brauchen wir da? Das sind ja Großprojekte in der Diskussion. Kannst du was zu den Ergebnissen und jetzt auch zu den Schlussfolgerungen aus dieser Studie sagen?
Wenn ich sozusagen dem Ministerpräsidenten zuhöre, aber auch der SPD zuhöre, wenn es um den Strukturwandel in der Lausitz geht, dann fällt ihnen tatsächlich nur ein, Beton in die Landschaft zu schütten, Asphalt in die Landschaft zu schütten, neue Straßen zu bauen, die B178 zu verlängern oder oben die Milau zu bauen, was einfach irre, irre viel Geld kostet. Und wir haben gesagt, wir wollen gucken, wo ist denn eigentlich dieses Potenzial in der Region und brauchen wir diese Straßen überhaupt? Und haben deswegen ein unabhängiges Verkehrsbüro beauftragt, sich genau diese Region mal anzugucken. Und die haben halt festgestellt, wir brauchen diese Straßen tatsächlich nicht, sondern es hat nicht überzeugt, diese Straßenbauten, weil wir einfach im Bestand uns die Straßen angucken müssen und da ist einfach viel Potenzial, wenn wir die sanieren, wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal eine Möglichkeit haben zum Überholen, aber natürlich vor allem den ÖPNV dort in der Region auszubauen, dass wir eine Taktverdichtung haben, aber ganz zentral sind natürlich auch die Elektrifizierungen Dresden-Görlitz, aber auch Cottbus-Görlitz und da müssen wir vorankommen und da sollten wir investieren und nicht sinnlos Millionen und Milliarden in diese Straßenbauten stecken.
Das ist ja ein Thema, was in ländlichen Räumen immer wieder kommt, dass sich dieses Gefühl, abgehängt zu sein, ein Stück weit ja symbolisch manifestiert eben an dem Nichtvorhandensein oder einem schlechten Angebot des öffentlichen Nahverkehrs, der in den letzten Jahren eher ausgedünnt wurde, als dass er ausgebaut wurde. Ihr habt jetzt vorgeschlagen, im Landtagswahlprogramm den Wählerinnen und Wählern angeboten, sozusagen eine grüne Mobilitätsgarantie bei einer Regierungsbeteiligung zu schaffen. Was heißt das? Was würde das den Leuten sozusagen gerade in ländlichen Regionen bringen?
Also wir Grüne sprechen ja schon ganz, ganz lange vom sogenannten Sachsentakt, nämlich dass Bus und Bahn gut miteinander vertaktet sind. Das heißt, ich komme mit dem Zug an und dann muss ich nicht eine halbe Stunde warten, bis der Bus kommt oder der Bus ist mir gerade vor der Nase weggefahren, sondern ich komme an und steige dann entweder in den nächsten Zug, in den ich mit dem ich fahren will, umsteige oder halt, wie gesagt, wenn ich dann zu meinem Vorort will, in den entsprechenden Bus um. Und wir wollen jetzt sozusagen von dieser Idee dieses Sachsentakts sozusagen noch einen Schritt weitergehen und wirklich eine Mobilitätsgarantie, dass wir sagen, montags bis freitags von 5 bis 24 Uhr gibt es mindestens im Stundentakt ein Angebot von Bus und Bahn. Und dort, wo die Strecken hochfrequentiert sind, natürlich auch in einem Halbstundentakt, in den Ballungsräumen natürlich öfters, wenn ich an die S-Bahn hier in Dresden denke oder auch an Leipzig, dann natürlich mehr. Aber es geht ja insbesondere um die Anbindung an die Ballungsräume und insgesamt den ländlichen Raum. Und das natürlich zu unterstützen mit einem guten Plus-Bus-System, also dass auch die Busse schnell unterwegs sind, gut miteinander vertaktet sind. Und dann, wenn wir wirklich an den ländlichen Raum im wahrsten Sinne des Wortes denken, also an wirklich kleine Dörfer, dass dann eben auch sowas wie Rufbusse in Frage kommen, oder auch Kombibusse, wie es das schon in Brandenburg gibt. Oder wenn wir noch mal einen Schritt weiter denken, das ist momentan noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber da sehe ich zum Beispiel auch Riesenpotenzial in der Lausitz, das wirklich zu einer Region zu machen, zu einer Zukunftsregion, was den ÖPNV angeht, auch dort Versuchslabore für autonomes Fahren dort zu machen. Aber dafür ist natürlich dringend notwendig, dass wir mit dem Breitbandausbau vorankommen, weil sonst bringt das schönste autonome Fahren oder die schönste Digitalisierung nichts, wenn es kein Internet gibt.
Der sächsische Verkehrsminister sagt ja, wir brauchen eine ganz andere Struktur des öffentlichen Nahverkehrs, wie er organisiert ist, damit es im ländlichen Raum, was das Angebot angeht, besser werden kann. Also schlägt da vor, dass es statt 5 Verkehrsverbünden künftig nur eine Landesverkehrsgesellschaft gibt und damit ist sozusagen die Voraussetzung geschaffen für besseres Schienenangebot insbesondere. Ist es so? Was ist da die Position von dir?
Bevor wir überhaupt über Strukturen diskutieren, müssen wir, glaube ich, erstmal darüber diskutieren, wo wir überhaupt hinwollen mit dem ÖPNV. Wie soll ÖPNV in 5, in 10, in 20 Jahren organisiert sein? Wie viele Fahrgäste will ich von A nach B bringen? Und wie viel ist überhaupt das Land bereit zu investieren? Wir Grüne haben ja schon seit längerem in der Debatte zu sagen, 5 Verkehrsverbünde sind zu viel. Wir wollen gerne auf 3 reduzieren. Ich glaube, das ist sinnvoll, weil das immer noch die Möglichkeit gibt, sozusagen vor Ort präsent zu sein und die Struktur vor Ort zu haben. Aber trotzdem sozusagen groß genug, um die Strukturen ein bisschen schlanker zu halten. Dann haben wir vorgeschlagen, dass es notwendig ist, spezielle Kompetenzen auch entsprechend zu bündeln und auch ein Kooperationsgebot in das ÖPNV-Gesetz zu verankern, dass wirklich die Zweckverbände miteinander reden müssen und dass auch das Land in den Zweckverbänden mit am Tisch sitzt, damit die gegenseitig wissen, was passiert, damit eben genau diese Probleme, die wir aus dem ZWON und aus dem VVO, also aus Ostsachsen und hier aus der Region Dresden kennen, mit diesen Übergangstarifen, was einfach ein Riesenproblem ist, wo ich dann sozusagen schon fast ein Diplom brauche, um mir überhaupt eine Fahrkarte zu kaufen und nicht schwarz zu fahren, damit wir diese Probleme endlich vom Tisch kriegen. Und ich glaube, das ist die wichtige Diskussion, nicht ob jetzt tatsächlich die Verkehrsgesellschaft ist, nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Das zeigt, wenn ich nach Brandenburg gucke, wo es das gibt. Das ist sicher gut dort in der Region, aber alles hat seine Vor- und Nachteile. Vor allem müssen wir jetzt endlich mal anfangen und nicht immer nur darüber reden.
Du hast ja gesagt, man muss sich zunächst erstmal Gedanken machen, wo will man eigentlich hin, was ist das Ziel, welches Angebot will ich haben. Sowas soll ja in einem Landesverkehrsplan, also so einem Entwicklungsplan für das Angebot auf Straße, Schiene und auch Fahrrad und so weiter festgelegt werden. Jetzt gibt es ja so einen Entwurf für so einen Landesverkehrsplan 2030. Wie beurteilst du den? Wie ambitioniert ist der, was da die Landesregierung vorgelegt hat? Was fehlt euch da?
Es ist tatsächlich nicht nur ein Entwurf, sondern da ist jetzt auch schon beschlossen worden. Wir als Landtag haben ja gar nicht die Möglichkeit, da mitzudiskutieren, sondern das wird am Kabinett, also wird vom Kabinett beschlossen. Was wir als Grüne gemacht haben, wir haben uns das natürlich genau angeguckt, diesen Plan. Und was wir tatsächlich feststellen konnten im Vergleich zum letzten Landesverkehrsplan, dass sich erstmals tatsächlich Ziele gesetzt wurden, wo es um tatsächlich auch Ökologie und erneuerbare Energien so ein bisschen angeteasert wurde, ne, wie Mobilität sein muss. Aber mehr als schöne Überschriften und schöne Leitbilder, die da sozusagen schriftlich aufgeschrieben sind, lässt sich darin nicht finden. Es ist zum Beispiel von der Devise Erhalt vor Neubau, wo ich sage, na klar, richtig so. Aber wenn ich dann gleichzeitig sehe, dass in diesem Landesverkehrsplan 25 Neubauvorhaben sozusagen aufgenommen sind, dann ist das ein absoluter Widerspruch. und geht absolut in die falsche Richtung. Aber auch beim Thema Radverkehr, es ist absolut unambitioniert, was sich da vorgenommen hat. Also bei so einem Plan soll ja auch vorgeben, wie sehe ich denn Verkehr in 10, 15 Jahren? Und da ist ja das Wichtige, dass ich mir konkrete Ziele setze. Aber das kann ich alles in diesem Plan nicht ablesen. Das hätte ich mir gewünscht. Ich hätte mir auch sehr gewünscht, dass diese Vision Zero, also null Verkehrstote, dass das auch unterlegt ist mit konkreten Maßnahmen. Wenn ich mir angucke, allein wie viele Radfahrerinnen und Radfahrer, wie viele Kinder davon in den letzten Jahren und auch dieses Jahr schon das Leben verloren haben bei diesen Abbiegeunfällen und so weiter. Und da müssen wir einfach entsprechende Maßnahmen müssen da entwickelt werden. All das kann ich aber in diesem Landesverkehrsplan nicht ablesen.
Du hast gesagt, gute Überschriften. Entscheidend ist natürlich immer die Umsetzung und da kommen wir sehr schnell zu dem Thema, wie finanzieren. Sind denn eigentlich, wenn man sich diese Ziele anguckt, wenn sie auch zum Teil unambitioniert sind, aber ist es denn eigentlich finanziell untersetzt? Also bildet sich das denn überhaupt im Landeshaushalt ab? Weil ich sag mal, Haushalt ist Wahrheit.
In der Tat ist das auch sehr interessant, wenn man sich den Landesverkehrsplan anguckt, weil nämlich für die Straßenbauvorhaben, sei es jetzt Erhalt, aber eben auch Neubau, ist es sehr gut beziffert, was das alles kosten soll. Wenn ich mir aber angucke, was dort sozusagen die Ambitionen im Güterverkehr sind, was die Ambitionen beim Radverkehr sind, bei den Ausbauvorhaben oder beim ÖPNV, da finde ich da keine Zahlen. Und das finde ich schon ziemlich eklatant und das zeichnet sich natürlich auch im Haushalt ab. Wie viel Geld wird denn für den Straßenbau eingesetzt und wie viel wird für den ÖPNV eingesetzt, wie viel wird für den Radwegebau eingesetzt? Sicher, was den Radwegebau angeht, sind wir ein kleines Stück vorangekommen, was die Finanzen angeht. Endlich werden auch die Gelder entsprechend von den Kommunen abgerufen. Aber jetzt zeigt sich, nachdem das endlich ein bisschen angelaufen ist, dass das Geld eigentlich überhaupt nicht ausreicht, was dort eingestellt ist. Also da ist es notwendig, dass im nächsten Doppelhaushalt, das dauert alles noch ein bisschen, aber vielleicht gibt es ja doch einen Nachtragshaushalt. Das erste Mal in 30 Jahren wäre das vielleicht mal angebracht, dass man hier wirklich jetzt entsprechend die Weichen stellt, weil dieser Verkehrsplan eben auch keine Vorgaben gemacht hat für das CO2, was man einsparen muss im Verkehrssektor. Und wir wissen ja, da hat der Verkehrssektor in den letzten 30 Jahren nichts dazu geleistet. Und es wäre wichtig gewesen und sinnvoll, in diesem Plan wirklich CO2-Ziele zu verankern. All das ist nicht passiert. Und das sieht man dann eben natürlich auch im Haushalt, wie viel da eingesetzt wird. Also ein großes, viel, viel Geld für Straßenbau, aber viel zu wenig für ÖPNV und Radverkehr.
Du hast es ja schon angesprochen, das Thema Verkehrssicherheit, insbesondere Fahrrad, ne, Zunahme von Unfällen, mit schweren Unfällen. Das spiegelt sich ja auch wieder in den Umfragen, die der ADFC macht, in dem Fahrradklimatest, wo die sächsischen Städte ja überwiegend ja sehr schlecht bewertet werden und da das Thema Verkehrssicherheit eine wichtige Rolle spielt. Was musste denn aus deiner Sicht getan werden, damit Sachsen zu einem fahrradfreundlichen Land wird, damit wir sozusagen eine Radkultur haben?
Ich glaube, es braucht vor allem, und das ist dringend notwendig, sozusagen ein Netzgedanke, dass ich wirklich für den Alltagsradverkehr ein vernünftiges Fahrradnetz habe, dass der Radweg nicht sozusagen mitten auf der Straße aufhört. Und das gilt in den Städten genauso wie natürlich über Land, auf den Staatsstraßen, an den Bundesstraßen. Und dann müssen wir natürlich schleunigst vorankommen, was den Bau von Radwegen angeht. Da heißt es ja immer, ja, ein Radweg zu bauen dauert genauso lange wie eine Autobahn. Das ist natürlich völliger Quatsch. Sondern was fehlt, sind die entsprechenden Planer, die Radwege planen und natürlich das fehlende Personal, nicht nur in den Planungsstellen, sondern eben auch in den Genehmigungsbehörden. Dort stapeln sich die Akten auf den Schreibtischen, die kommen nicht hinterher. Und da muss man dringend ansetzen, hier das entsprechende Personal einzustellen. Und dann braucht es eben auch sozusagen, dass Planer auch mal mit so einem Fahrrad- und mit einem Fußgängerblick planen und nicht nur mit ihrem Autoblick mit dem Lenkrad in der Hand. Also es braucht eine andere Kultur in den Planungsbehörden. Und da ist natürlich auch entscheidend, was so eine Hausspitze von so einem Verkehrsministerium oder von dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr, wie die aufgestellt sind. Und da braucht es einfach klare Ansagen und klare Ideen, dass eben die Verkehrsbereiche sozusagen wirklich gerecht aufgeteilt sind zwischen Radfahrern, Fußgängern, aber natürlich auch zwischen Autofahrern und dem ÖPNV. Und da haben wir, glaube ich, noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns. Und vor allem ist ja wirklich ein Riesenpotenzial drin, auch wenn ich an die Pendlerinnen und Pendler denke. Das sehe ich nicht nur hier in der Region Dresden, sondern natürlich auch in Leipzig, aber auch aus den Speckgürteln, die, wenn sie aus Pirna kommen oder in Dresden dann arbeiten, die dann im besten Falle mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren, sich dann in die S-Bahn oder in den Zug setzen, dann zur Arbeit fahren. Aber dann kommen sie von der Arbeit wieder, dann ist im besten Falle das Fahrrad nur nass, im schlimmsten Falle ist es geklaut. Das heißt, wir brauchen wirklich an den Bahnhöfen Radstationen, wo die Fahrräder wettersicher und diebstahlsicher abgestellt werden können. In Sachsen gibt es bisher kein einziges Fahrradparkhaus, wenn ich in anderen Bundesländern schaue, auch in anderen ostdeutschen Bundesländern, die sind da sehr, sehr viel weiter. Hier brauchen wir ein entsprechendes Förderprogramm, finanzielle Unterstützung der Kommunen. In Dresden kommt man jetzt tatsächlich ein bisschen voran, auch in Leipzig, aber ich sehe da durchaus auch Potenzial in den Mittelstädten, wo Hochschulstandorte sind, aber durchaus auch in Orten, wo wirklich starke Pendlerbeziehungen sind, zum Beispiel in Bautzen.
Ich mache nochmal einen kleinen Schnitt, um am Schluss nochmal eine Frage zum Thema Elektromobilität zu stellen. Wir erleben ja gerade eine Trendwende hin zur Elektromobilität. Sachsen ist ja ein traditionelles Automobilland. Künftig werden in Sachsen ja fast ausschließlich nur Elektroautos gebaut. Natürlich eine große Herausforderung für die Industrie, für die Zuliefererindustrie speziell. Wir haben aber einen Ministerpräsidenten, der unlängst erzählt hat, dass er sich jetzt einen neuen Diesel gekauft hat und glaubt, dass der Diesel noch eine lange Zukunft hat. Das hat er übrigens bei der Braunkohle ja auch schon erzählt. Was muss denn aus deiner Sicht politisch hier in Sachsen tun, damit das Thema Elektromobilität zum Tragen kommt und natürlich, das ist ja das Ziel, Elektromobilität letztendlich auch einen Beitrag zum Klimaschutz leistet?
In der Tat hat das die sächsische Staatsregierung völlig verschlafen. Du hast es gesagt, in wenigen Jahren fließt in Sachsen von den Bändern ausschließlich Elektromobilität, nicht nur bei VW, sondern eben auch bei BMW. Aber wenn ich mir dann sozusagen die Infrastruktur im Land anschaue, die E-Tankstellendichte ist quasi nicht vorhanden. Und wenn ich mir dann wiederum anschaue, wie viel Geld ist denn im Haushalt eingestellt, um die Tankstellensituation zu verbessern, dann ist das ein Witz. Dieses Jahr in 2019 ist nichts eingestellt, null. Im Jahr 2020 sind, halte ich fest, 500.000 Euro eingestellt. Das ist wirklich ein Witz, wenn ich gucke, wie viel die in NRW eingestellt haben. Dort regiert Schwarz-Gelb. Also da regiert niemand Grünes. Aber natürlich in Baden-Württemberg und da, wo wir mitregieren, da hat man die Zeichen der Zeit erkannt, wo wirklich Millionenbeträge dort in die Hand genommen werden, um eben dieses E-Tankstellensystem wirklich auszuweiten. Weil das ist ja genau oft die Hemmung für Leute, ein E-Auto sich anzuschaffen, weil sie Angst haben, irgendwo stehen zu bleiben und dann nicht weiterzukommen. Auch wenn die Angst möglicherweise unbegründet ist, aber trotzdem muss man ja diese Befürchtungen ernst nehmen. Ich gebe zu, wenn ich ein Carsharing-Auto nehme, dann habe ich anfangs auch immer gezögert, mir ein E-Auto auszuleihen, weil ich dachte, hoffentlich komme ich wieder zurück. Nachdem ich das dann ein, zwei Mal probiert habe und positiv überrascht wurde, bin ich da jetzt auch begeisterte Carsharing-Nutzerin von E-Autos. Aber wie gesagt, diese Ängste muss man ernst nehmen und vor allem muss man halt jetzt schnell vorankommen, die E-Tankstellen auszubauen. Und dann braucht es natürlich auch eine Vorbildwirkung beim Land. Wenn ich mir angucke, wie der Fuhrpark der Staatsregierung aussieht und wie die Anschaffung ist von E-Autos, das kann ich an zwei Händen abzählen, wie viele Autos jetzt E-Autos sind, die sich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren beschafft werden soll. Im Gegensatz zu den Dieselautos, wo zwei Hände fünfmal nicht reichen. Also da braucht es eben auch eine Vorbildwirkung des Landes. Das kann ich aktuell nicht erkennen.
Liebe Katja, vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg in den kommenden Tagen und Wochen bis zum 1. September hin. Viel Kraft, viel Durchhaltevermögen. Und nochmal vielen Dank, dass du Rede und Antwort stehen konntest.
Vielen Dank, lieber Stefan. Und danke für deine Unterstützung hier im Wahlkampf.